Niemals habe ich den Gedanken gedacht, dass meine Frau vor mir sterben würde. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir bleiben zusammen. Und meine Frau antwortete, wie aus der Pistole geschossen, egal in welchem Aggregatzustand. Das fanden wir beide sehr toll. Und dann haben wir erst darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Wie machen wir das konkret? Welchen Aggregatzustand wirst du denn haben? Aber ich selbst bin ganz sicher kein Esoteriker, sondern ein nüchterner Philosoph, der abgesehen von eigenen Gedanken immer rückfragt bei der entsprechenden Wissenschaft, was ist gegenwärtig der Stand der Wissenschaften.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser heutiges Gespräch nehmen wir sozusagen in einem philosophischen Denkraum auf. Wir sind nämlich zu Gast bei einem der bekanntesten deutschen Lebenskunstphilosophen, bei Professor Wilhelm Schmid in Berlin, in seiner ganz privaten Wohnung. Und es ist wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, mit ganz, ganz vielen Büchern, viel Grün auf der Terrasse und hier drin und mit ganz vielen Bildern seiner verstorbenen Frau. Wilhelm Schmid hat mit seinen zahlreichen Bestsellern wie Gelassenheit, Glück und den Tod überleben vielen Menschen neue Zugänge zu existenziellen Fragen eröffnet. Und nach dem Tod seiner Frau hat er sich intensiv mit Trauer, Liebe und der Kunst des Weiterlebens beschäftigt und dabei einen ganz eigenen, tröstlichen Weg gefunden, damit umzugehen. Darüber sprechen wir gleich.
Ja, und der 72-jährige Philosoph verbindet persönliche Erfahrung, Philosophie und naturwissenschaftliche Perspektiven miteinander. Er sieht das Traurigsein nach dem Verlust eines geliebten Menschen nicht als etwas, das überwunden werden muss, sondern als Teil des Menschseins. Herzlich willkommen im Podcast Sterben und Trauern, Herr Schmid, und vielen Dank für die Einladung in Ihren philosophischen Denkerraum hier.
Herr Schmid, wann waren Sie zuletzt traurig?
Am 31. Mai. Das ist der Geburtstag meiner Frau und das hat mich überkommen. Traurig sein, weil sie eben nicht mehr leiblich da ist. Wir haben ihren Geburtstag natürlich immer toll gefeiert, vor allem wir zwei. Wir konnten zu zweit sehr schöne Dinge machen miteinander und sie konnte wunderbar feierliche Dinge inszenieren. Und das habe ich sehr entbehrt an dem Tag.
2021 ist sie gestorben, also vor 4 Jahren.
Ja. Und zwar an Heiligabend, am Abend des Heiligen Abends.
Um 19.19 Uhr.
Um 19.19 Uhr, genau. Alles daran war so eindrücklich. Also allein diese Tatsache, Heiligabend, um diese Zeit. Das war nämlich die Zeit, die ihr so wichtig war im ganzen Jahr, dass sie nur zu diesem Abend ihr Hochzeitskleid wieder angezogen hat. Kein weißes Kleid, ein wunderschönes, weinrotes, langes Kleid. Und das hat die Feierlichkeit unterstrichen und das war rituell. Ihr Kleid, sie macht wunderbares Essen. Ich bin mit den Kindern schon seit Nachmittag draußen in der Stadt. Das liebten die Kinder, das habe ich mit ihnen gemacht, seit sie ganz klein waren. Mhm. Weil die Stadt an Heiligabend, wenn es später am Tag wird, ist die Stadt so ruhig und so ganz anders und man trifft interessanteste Menschen, kommt ganz leicht ins Gespräch, von allen Seiten klingen Glocken, eine zauberhafte Stimmung. Und dann kamen wir nach Hause und dann essen und dann läutete meine Frau das Glöckchen und genau zu dieser Zeit, wo wir am Tisch gesessen wären, 19.19 Uhr, stirbt sie an, nicht am Tisch, sondern das Sterbebett war in der Küche bei dem Tisch und ich wusste sofort in der Sekunde, das ist kein Zufall, dass das jetzt 19.19 Uhr ist. Sie hatte nämlich solche Dinge sehr wohl im Blick. Sie legte unseren Hochzeitstag auf den Tag, an dem wir zusammenkamen, weil der Tag war uns beiden heilig. das Datum hatte ich immer im Blick. Und dann sagte sie, das soll auch unser Hochzeitstag sein, weil dann kannst du es dir besser merken. Weil man kennt ja die Männer, die auch noch das Datum
des Fall.
Hochzeitstags vergessen.
Ja. Dann möchte man es ihnen einfach machen.
Also sie
machen.
Legt den Sterbezeitpunkt auf 19.19 Uhr, weil dann kannst du das auch nicht vergessen. Und immer, wenn es irgend sowas ist, 19.19 Uhr, 17.17 Uhr, 14.14 Uhr und so weiter und so fort, dann sind wir zusammen. Das ist jetzt unsere Kommunikation. Das war nämlich unsere Frage hier auf dem Sofa, als wir über alles Mögliche vor ihrem Tod schon gesprochen haben, auch darüber, was bleibt von ihr. Dann war die große Frage, also sicher war, wir bleiben zusammen, aber wie kommunizieren wir? Die Frage hat sie um 19.19 Uhr beantwortet. Wir kommunizieren jetzt mit eigenartigen Zahlenkonstellationen, die unzählige Male in signifikanten Augenblicken gekommen sind.
War denn ihr Tod absehbar?
Ja, das war so, schon von der Diagnose weg. Nur, dass wir dank moderner Medizin viel, viel Zeit bekommen haben, uns noch genauer vorzubereiten. Sie hat mir sehr viel aufgeschrieben, auch von ihren Gedanken. Und wie dankbar sie dafür ist, dass wir so viele wunderbare Sachen gemacht haben. Aber da durfte ich ihr noch viel mehr dankbar sein, weil sie hat für so viele wunderbare Sachen gesorgt. Und sie hat uns genau aufgeschrieben, uns, den Kindern und mir, wie wir verfahren sollen. Also selbst die Abschiedsfeier, die nur eine symbolische sein sollte, das hat sie extra notiert, nur symbolisch, wir verabschieden uns nicht wirklich, nur symbolisch, und die soll folgendermaßen gestaltet sein. Wilhelm soll sich für den Anfang eine Bach-Kantate aussuchen und dann einige Musikstücke, die ihr sehr am Herzen lagen, vor allem La Vie en Rose von Edith Piaf, aber in der Fassung von Louis Armstrong. Erst dann habe ich die Verse dazu wieder gelesen, die haargenau auf unsere Liebesgeschichte passen. Das war mir vorher nie aufgefallen, aber sie hat das im Blick gehabt.
Das heißt aber, an dem Abend, als es passiert ist, haben Sie schon damit gerechnet oder nicht, dass es an Heiligabend passieren würde?
Ich habe ja selber über 10 Jahre hinweg nebenher in einem Krankenhaus gearbeitet, als philosophischer Seelsorger, und da ging es natürlich auch um Sterben und Tod. Von daher wusste ich einige Dinge, zum Beispiel, dass wenn ein Mensch nichts mehr trinkt, in der Regel 3 Tage vergehen, denn dann versagen die Nieren ihren Dienst und das vergiftet das Blut. Und dann kommt ein relativ sanfter Tod. Und sie hörte irgendwann auf zu trinken und irgendwie Flüssigkeit, auch mit dem Wattebausch, und muss man nicht so ins Detail gehen, also keine Flüssigkeit mehr, und von daher war klar, ich kann jetzt abzählen, 1, 2, 3, und das zielte also auf den Heiligen Abend. Und am Heiligabend Nachmittag wusste ich, jetzt wird es definitiv ernst, und setzte mich ans Bett, ans Sterbebett, und verließ den Platz nicht mehr.
Und die Kinder waren dabei?
Die Kinder waren dabei, ja. Als es ganz ernst wurde, waren sie irgendwo in der Wohnung. Ich rief sie herbei, sie kamen sofort, waren rumgruppiert um meine Frau. Und der Atem stockte, und dann war klar, jetzt wird es absolut ernst. Und sie schaute mir in die Augen, und sie schaute dem einen Kind in die Augen, dem nächsten und dem dritten, und dann wieder in meine Augen, und dann brach der Blick. Ich habe es erlebt wie niemals, wie der Tod geht.
Und dann war sie weg.
Dann war sie tot. Was man tot nennt, ich weiß von der Neurobiologie her, dass da immer noch möglicherweise Funken sprühen. An der Charité gibt es einen Spezialisten dafür, der zeigen kann, aufgrund von Hirnmessungen, die Sterbende erlaubt haben, dass tatsächlich genau dann, wenn auch die Augen schon gebrochen sind, nochmal ein Hirnfeuerwerk kommt, möglicherweise mit einer Slideshow, darauf deuten die Hirnregionen hin. Slideshow heißt, in rascher Abfolge kommen jetzt noch die wichtigsten Stationen des Lebens im Bild. Und wir wissen aber halt nicht genau, wie sieht das aus, wenn wir das selber erleben werden, dann werden wir nicht mehr darüber berichten können.
Jetzt könnte man ja meinen, Herr Schmid, Ihre Frau war seit vielen Jahren krank. Die Familie konnte sich quasi auf das schlimme Ende vorbereiten. Aber das sagt sich ja so einfach. Und wenn man Ihr Buch liest, dann weiß man, das ist alles andere als einfach, ob ich eine lange Vorbereitung habe oder eine kürzere. Sie hat es ja trotzdem, so habe ich den Eindruck, getroffen wie der Schlag.
Schlag hat mich die Diagnose getroffen. Die kam aus heiterem Himmel, der so heiter gar nicht mehr gesundheitlich gewesen war, wie sich da erst rausstellte. Jetzt machten einige Phänomene Sinn, die aufgetreten waren und die wir uns nicht erklären konnten. Jetzt war alles klar, es war Speiseröhrenkrebs. Das hat mich getroffen wie ein Schlag. Mhm. Denn meine Frau war psychisch und physisch in bester Verfassung, so eine wunderschöne Frau. Ich hätte niemals auch nur vermutet, dass ihr mal was Schlimmes widerfahren könnte. Das hat mich getroffen wie ein Schlag. Das war die totale Verzweiflung. Der Tod hat mich nicht mehr getroffen wie ein Schlag, aber die totale Verzweiflung kam hinterher doch. Auf die kann man sich nicht vorbereiten. Da lässt sich nur sagen, wie ich es auch gemacht habe, instinktiv, du musst es halt durchstehen und hab die Zuversicht, dass du das auch durchstehen wirst. Menschen können viel mehr verkraften, als sie gewöhnlich denken. Das gilt für viele Situationen. Dafür hat die Natur vermutlich vorgesorgt, dass wir gerüstet sind, auch schlimme Dinge durchzustehen.
Sie sind ja wirklich ein sehr renommierter Denker, der sich auch viele Gedanken nicht nur über das Leben, sondern über den Tod gemacht hat. Aber die Situation, wenn sie dann da ist, haben Sie die so vorausgedacht?
Nee, die Situation schon mal gleich gar nicht. Was ich immer schon vorausgedacht habe, war mein eigener Tod. Das gehörte oder gehört zur Philosophieausbildung eigentlich seit alters her, seit 2500 Jahren, Meditatio Mortis zu betreiben, also das Denken an den Tod. Und das ist eben auch der eigene Tod. Das ist mein, fast möchte ich sagen, mein täglich Brot, wirklich mein täglich Brot. Wenn ich Mittagsschlaf halte, nur für eine Viertelstunde, kommt mir immer diese Situation in den Sinn. Ich bin jetzt derjenige, der stirbt und wie fühlt sich das an? Und wenn mir das unangenehm wird, dann mache ich die Augen wieder auf und stehe wieder auf.
Obwohl es zu Ihrem Denkprozess dazugehört, kann es aber auch unangenehm sein.
Ja, ich möchte nicht damit prahlen, dass mir der Gedanke an den Tod nichts ausmachen würde. Das ist nicht so. Aber das war immer der Gedanke an meinen Tod. Niemals habe ich den Gedanken gedacht, dass meine Frau vor mir sterben würde. Der Gedanke an den eigenen Tod war mir auch deswegen so unangenehm, weil ich ja dann meine Frau zurücklassen musste. Das fand ich schlimm, furchtbar. Dass es umgekehrt kommen würde, dass ich zurückbleibe, das hatte ich nicht gedacht. Damit musste ich jetzt fertig werden. Ich habe mich sehr wohl darauf vorbereitet, schon vor ihrem Tod, auch mit ihr darüber gesprochen. Vor allem mit einem meiner Freunde darüber gesprochen, der ein paar Jahre vorher genau das Schicksal erlitten hat, dass seine geliebte Frau an Krebs gestorben ist. Der war sehr, sehr hilfreich für mich, weil nichts ist hilfreicher als die Erfahrung, die Menschen schon gemacht haben. Deswegen sind Selbsthilfegruppen so wunderbar. Da kann man sich eins zu eins austauschen. Und der hatte mir schon vorweg gesagt, das, was du brauchst, sind schöne Projekte, um das überhaupt überleben zu können. Und schöne Projekte habe ich mir dann ausgedacht und kam auch zu Schlüssen, habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Das fand sie wiederum beruhigend von ihrer Seite.
Also Sie hatten die Möglichkeit, Ihre Projekte zu denken und die auch noch mit Ihrer Frau zu besprechen. Ja. Welche waren das denn zum Beispiel?
Naja, für die Kinder natürlich da zu sein. Ein sehr naheliegendes Projekt.
Das Wichtigste überhaupt, würde ich mal sagen. Ja.
Für meine Arbeit noch mehr als zuvor da zu sein, in meinem Fall auch sehr naheliegend. Meine Frau hat von Anfang an meine Frau mit so großem Wohlwollen und auch mit tatkräftiger Unterstützung begleitet, dass auch das klar war, das wird wahrscheinlich sehr gut funktionieren. für meine Freunde und Freundinnen mehr als bisher nahe da zu sein. Denn das habe ich schleifen lassen. Das war eine Stärke meiner Frau. Die hat darauf sehr großen Wert gelegt. Und wie sich herausstellte, war ich jetzt der große Nutznießer davon. Die waren alle da, Freunde und Freundinnen. Ja, und auch die Reisen zu machen, die meine Frau und ich gemeinsam ins Visier genommen hatten. Wir hatten sowieso wunderbare Reisen gemacht, aber wir hatten noch größere Reisen vor. Und jetzt realisiere ich das auch, so wie ich das mir als Projekt vorgenommen hatte.
Was ich ja bemerkenswert finde, Herr Schmid, ist, dass Sie und Ihre Frau, die ja eine unglaublich enge Bindung hatten, zu Lebzeiten noch gesagt haben, der Tod kann uns nicht trennen. Das ist ja zunächst mal eine, sagen wir es mal so, eine sehr mutige Aussage, weil der Tod ja allgemein als was Endgültiges verstanden wird. Und Sie und Ihre Frau hatten das heitere Verständnis nicht mit uns. Können Sie uns das mal erklären?
Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir bleiben zusammen. Und meine Frau antwortete, wie aus der Pistole geschossen, egal in welchem Aggregatzustand. Das war einfach erstmal spontan. Spontan von meiner Seite, ich will mich nicht von dir trennen, auch nicht mit dem Tod. Und spontan von ihrer Seite, sie war eine coole Frau und haut diesen Spruch raus, egal in welchem Aggregatzustand. Das fanden wir beide sehr toll und dann haben wir erst darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich? Wie machen wir das konkret? Welchen Aggregatzustand wirst du denn haben? Und so kamen wir drauf, eben darüber nachzudenken, was ist das Wesentliche von Menschen im Leben? Das ist offenkundig Energie. Denn wenn wir uns schwach fühlen, das kommt ja häufiger im Leben vor, dass wir mal, sei es aufgrund von Krankheit, sei es aufgrund von unguten Geschehnissen, schwach sind. Wodurch zeichnet sich Schwäche aus? Na, wir haben jetzt keine Kraft, wir haben jetzt keine Energie. Umgekehrt, wenn wir voll von Energie sind, können wir Bäume ausreißen. Mhm. Speziell das Gefühl, sich wechselseitig zu lieben, bringt unglaublich viel Energie ins Leben von Menschen. Deswegen ist die Liebe ja so völlig unverzichtbar. Abseits von Romantik, es ist einfach, ja, ich wage es zu sagen, das steht auch auf ihrem Grabstein, Liebe ist der Sinn des Lebens, weil das so viel Energie gibt. Also das Wesentliche des Menschen ist offenkundig Energie. Was für Energie? Um nicht wild zu spekulieren, was für Energie, das kann man ja, ich habe ja wie gesagt im Krankenhaus gearbeitet, das kann man auf der Intensivstation sehen. Da wird EKG gemessen, da wird EEG gemessen. Also das, was sie im Hirn abspielt, das, was mit dem Herzen zu tun hat, und das ist schlicht und einfach elektrische Energie. Gar kein großes Geheimnis. Und was ist auf der Intensivstation, wenn ein Mensch stirbt, dann, zack, ist keine Messung mehr da. Ja. Aber das ist physikalische Energie, elektrische Energie. Darüber lässt sich schwerlich resonieren. Das ist einfach so.
Und die verschwindet nicht einfach so.
Und für die gilt der Energieerhaltungssatz. Ja. Ganz einfach.
Was allerdings umstritten ist bei etlichen Experten, ist die Tatsache, das einfach so auf den Menschen zu übertragen.
Hilft nichts, es ist elektrische Energie. Die Basis für alles in der Welt, im ganzen Kosmos, ist immer physikalische Energie. Physikalische Energie kann dann chemische Energie erzeugen, chemisch gespeicherte Energie. Aus chemischer Energie kommt biologische Energie, biologisch gespeicherte Energie. Also der Anfang ist immer physikalische Energie. Darüber lässt sich auch beim Menschen nicht diskutieren. Ich kenne diese Einwände schon, aber die sind nicht stichhaltig. Die Abfolge ist immer physikalisch, chemisch, biologisch. Und das heißt, die Energie wandelt sich in andere Formen um, so wie meine Frau gesagt hat, egal in welchem Aggregatzustand. Jetzt hat sie also einen anderen Aggregatzustand und insofern ist sie ja weiterhin da.
Herr Schmidt, wir sitzen hier, wir sehen die blaue Couch, auf der Sie auch gemeinsam mit Ihrer Frau saßen. Wie detailliert haben Sie besprochen, wenn von mir eine Energie übrig bleibt, ich mache mich bemerkbar über unseren Lichtschalter, über den Computer, den Fernseher, Berührungen, wie weit ging die Vorstellung?
Nee, das haben wir nicht genau besprochen. Das ist all das, was ich nach Ihrem Tod reichlich erfahren habe.
Und man kann sagen, Ihre Frau hat ernst gemacht
mit der Verabredung. Hundertprozentig ernst gemacht. Das ist aber jetzt erstmal ein subjektiver Eindruck. Mhm. Dank des Buches »Den Tod überleben« kam ich sehr viel rum und konnte mit sehr vielen Menschen sprechen, die die Situation kennen. Und alle, fast ausnahmslos alle, kennen diese Geschichten. Und das heißt, das, was subjektiv wahrgenommen wird, ist intersubjektiv. Das ist nicht nur rein subjektiv. Intersubjektiv ist noch lange nicht objektiv. Objektivität werden wir schwerlich erreichen. Dazu müssten wir Messungen unternehmen können der Energie, die im Menschen ist, und dann der Energie, die außerhalb des Menschen ist. Das wird aber fast so schwer sein, wie die Energie zu messen, die aufgrund einer Message aus dem Handy rausgeht. Und wo in der Luft können wir die jetzt messen? Mhm. Das dürfte schwierig sein.
Ja.
Und
ja,
entsprechend ist es auch schwierig beim Verlassen der Energie aus dem Körper eines Menschen. Aber die intersubjektiven Befunde sind eindeutig. Es gibt sonderbare Geschichten, die ich erfahren habe von anderen Menschen ohne Ende. Und das hat uns wechselseitig bestärkt. Viele Menschen haben mir gesagt, danke dafür. Jetzt kommt ein nüchterner Philosoph und erzählt auch solche Geschichten.
Ja, ja.
Dann muss ja wohl was dran sein. Und umgekehrt sage ich, wenn ich von so vielen Menschen sonderbare Geschichten höre, da muss was dran sein.
Was war denn das Eindrücklichste, was Ihre geliebte Frau Astrid Ihnen als Botschaft gesendet hat?
Ich bemerke Abschwächung. Je weiter wir wegkommen vom Zeitpunkt ihres Todes, schwächen sich die Erlebnisse ab. Also im ersten Jahr war es unglaublich stark. Das Stärkste kam schon sehr bald nach ihrem Tod, als wir die Grabstelle ausfindig machten, die Kinder und ich. Und die große Frage war, soll es diese Grabstelle sein, von der wir alle meinen, das ist das Schönste, was meine Frau sich gewünscht hätte? In einem Friedhof hier in Berlin, in dessen Mitte ein See ist und nach allen Seiten wachsen die Hügel hoch und unten am See, sie wollte immer am Wasser sein. Wenn wir auf Reisen waren, wir sollten immer am Wasser sein. Also unten am See finden wir den optimalen Platz für sie, aber mit Feuerbestattung. Etwas konnte ich mir im Leben nicht vorstellen für mich, Feuerbestattung. Aber auf der anderen Seite, ich will, das haben wir auf dem Sofa schon besprochen, unsere Knochen sollen noch beieinander liegen. Also, wenn sie Feuerbestattung, damit sie den optimalen Platz kriegen kann, dann ich auch Feuerbestattung.
Mhm.
Die Kinder sagen, nur du kannst das entscheiden. Also, ich schlafe eine Nacht darüber und morgens beim Aufstehen ist mir sonnenklar, selbstverständlich, ich dann auch Feuerbestattung. Und da kam eine warme Woge über mich von einer Intensität, die mir die Knie hat zittern lassen.
Ja.
Mein geliebter Mann, das tust du auch noch für mich. Ja, für dich alles. Das war unglaublich stark. Und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn mir jemand sagt, das projizierst du. Wie soll ich das projizieren, wovon ich keine Ahnung hatte vorher?
Ja.
Dass das über mich kommen könnte? Nein, das war meine Frau.
Ich glaube, man tritt Ihnen nicht zu nahe, wenn man sagt, Ihre Frau war eher diejenige auch, die für den praktischen Alltag, ja, ich sage jetzt mal, zuständig war und die Sie sozusagen dann auch in der Hinsicht geleitet hat. Fehlt es heute oder gibt es da eventuell auch energetische Botschaften?
Es fehlt natürlich von A bis Z. Meine Frau hat das Kochen komplett übernommen und hat Kreativität in das Kochen reingesteckt. Ich habe ihr wirklich jeden Abend für das Abendessen gedankt. Meine Frau hat jeden Abend gekocht und immer etwas anderes. ein bekanntes Rezept mindestens abgewandelt. Wenn nicht, ich frage sie, wie kommst du auf das alles? Dann sagt sie, ich stehe einfach in der Küche und sehe, das ist da, das ist da, das ist da und überlege mir, wie könnte ich das zusammenmixen, und dann kam ausnahmslos was Tolles dabei raus. Also seit ihrem Tod muss ich, der ich mich niemals groß mit Küche befasst habe, ich muss was kochen. Ich kann nicht jeden Tag essen gehen.
Was ist seither Ihr Lieblingsgericht? Dass Sie sich selbst kochen?
Natürlich Spiegeleier.
Nudeln mit Tomatensauce, Ketchup.
Nee, das dann doch nicht. Ein kleines bisschen komplexer geht es schon mittlerweile. Immerhin so weitgehend, dass meine Kinder sich freuen, wenn ich sie mal einlade. Machst du wieder dieses Gericht? Ja, das mache ich gerne.
Ach, schön.
Gibt es denn so Rituale oder Momente, Herr Schmid, wo Sie merken, jetzt ist die Astrid wieder da?
Ja, Momente, über die ich öffentlich nicht so viel sprechen kann, aber gerne zünde ich hier auf dem kleinen Tischchen auch, wo ihr Bild steht, die Kerze an, denn das hat sie immer gemacht. Wenn wir gemütlich beisammen saßen, brannte immer mindestens eine Kerze, ja. Eher 3 bis 5. Und da ist die Stimmung wieder da, die sie erzeugen konnte. Da war sie Meisterin darin, Stimmungen zu erzeugen und in dieser Stimmung vertraut miteinander zu sprechen, uns zu erzählen und vor allem, es kam natürlich vor allem auf meiner Seite auf einem schwierigen beruflichen Weg immer auch mal Enttäuschungen und schwierige Situationen vor, und dann durfte ich ihr einen Abend lang davon erzählen und dann hatten wir einen schönen Abend und hatten uns. Und was zählte dieses Erlebnis? Das konnte ich über die Schultern werfen.
Kommt es auch vor, dass Sie zu Ihrem Grab gehen und Sie um Rat fragen?
Nee, nicht am Grab, sondern im Bett.
Okay.
Es war eine ganz schwierige Sache, letztes Jahr zu entscheiden. Und wir haben schwierige Entscheidungen immer miteinander besprochen, haarklein, bis wir herausgefunden haben, was das Bestmögliche ist, was wir machen sollten. Diese schwierige Entscheidung habe ich eine Nacht lang mit ihr besprochen. Ich war im Halbschlaf und sie war vollständig real bei mir. Wir haben das durchgesprochen in allen Details. Wir sind zu einem Schluss gekommen. Am Morgen wache ich aus dem Halbschlaf auf und kann nicht verstehen, dass sie nicht wirklich neben mir liegt. So real war das. Mhm. Und ich habe das so realisiert, wie wir das besprochen haben. Und es war das Goldrichtige. Also kann ich nur so wiedergeben, war sie wirklich da, war sie nicht wirklich da, ich weiß es nicht. Aber es war absolut real.
Man muss sagen, Sie sind jetzt niemand, der in der esoterischen Szene einen großen Namen hat, weil Sie damit ja nichts am Hut haben.
Ich habe nichts gegen Esoterik, aber ich selbst bin ganz sicher kein Esoteriker, sondern ein nüchterner Philosoph, der abgesehen von eigenen Gedanken immer rückfragt bei der entsprechenden Wissenschaft, was ist gegenwärtig der Stand der Wissenschaften. Vor allem Neurobiologie interessiert mich sehr. Und selbstverständlich ist es meine philosophische Aufgabe, die Plausibilität zu prüfen.
Ja.
Also
ja,
ist das nachvollziehbar? Ist das einsichtig? Kann das wiederholt werden? Wie sind die Ergebnisse? Aber wenn das dann mir stichhaltig erscheint, dann halte ich mich auch dran.
Herr Schmid, 4 Jahre ist jetzt der Tod Ihrer Frau her. Wie hat sich womöglich Ihr Verständnis von Trauer seither verändert?
Ich hatte kein Verständnis von Trauer. Trauer, schon bei der Arbeit im Krankenhaus, störte mich der Begriff. Er störte mich erstmal nur. Und dann erst fragte ich mich nach und im Gespräch mit anderen Leuten, Seelsorgern zum Beispiel, die in der Trauerarbeit gearbeitet haben, was ist das für ein komischer Begriff, Trauer? Was stört mich daran? Erstens stört mich daran, das ist ein Substantiv. Ein Substantiv ist was Feststehendes. Ist Trauer was Feststehendes? Zweitens, ein Substantiv, daher der Begriff, verweist auf Substanz. Ist Trauer eine Substanz? Darüber bin ich mir nicht sicher. Es störte mich einfach und ich selber verzichte komplett auf den Begriff Trauer. Ich habe keine Trauer. Das würde meiner Frau auch nicht gefallen haben. Das hat sie mir auch gesagt. Versink mir nicht in Trauer.
Aber Sie sprechen von traurig sein und schreiben von traurig sein.
Genau.
Was ist der
traurig
Unterschied
sein
nochmal?
Ist was anderes. Es ist schon mal ein Verb.
Ja, ja.
Da spielt sich was ab.
Ja.
Und
aktiv.
Und ist Teil sein, des Menschen.
Traurig sein steht ja nicht fest. Das kommt und das geht. So erfahre ich es auch. Das kommt und geht in Wellen. Die Wellentäler dehnen sich immer weiter aus. Das jüngste Traurigsein war eben, wie gesagt, zu ihrem Geburtstag und davor schon länger nicht. Zuletzt davor, zu der Zeit, zu der sie gestorben war, also Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit vor allem, das war ein Quell des Traurigseins. Aber das ist dann für mich ein Teil des Menschseins.
Mhm.
Menschsein ist fröhlich sein, ist traurig sein, ist heiter sein, ist Spaß haben, ist kein Spaß haben und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Aspekte des Menschseins. Und ein Teil des Menschseins ist traurig sein. Das ist nicht die Substanz des Menschseins, das ist ein Teil des Menschseins.
Und wie viel davon erlauben Sie sich heute im Vergleich vielleicht zu vor 4 Jahren?
Wie es kommt, so akzeptiere ich das ganz einfach. Wenn es kommt, mache ich es nicht weg. Ich übertöne es nicht oder verleugne es. Und wenn es nicht kommt, dann bete ich es nicht herbei. Dann ist es eben so. Dann gehe ich zum Grab und ich bin gar nicht traurig. Dann ist das so. Ich muss nicht traurig sein. Das hätte meine Frau das Letzte, was sie hätte haben wollen. Du musst nicht traurig sein. Bin ja weiterhin bei dir. Das hat sie mir sogar schriftlich gegeben. Den Zettel habe ich in Kopie hier oben drin, damit er immer bei mir ist.
Was ist die Botschaft, die da draufsteht?
Ich kann sie Ihnen wörtlich sagen. Ich kenne ihn ja auswendig.
Ja.
Ich komme aus dem Land ohne Worte und ich gehe zurück in das Land ohne Worte. Dort wirst du mich wiederfinden, für immer und ewig. Ihre Unterschrift. Sehr, sehr eindrücklich.
Und immer bei Ihnen?
Immer bei mir. Und das habe ich auch vorgelesen bei der Einäscherung den Kindern, damit das ihr Vermächtnis bleibt.
Viele Trauerratgeber und auch Trauerexperten, Trauerbegleiter raten ja, man muss loslassen. Auch den oder die Tote loslassen und wenn man sie noch so geliebt hat, weil sonst steht die Gefahr, dass man in der Trauer gefangen bleibt. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie sagen, um Gottes Willen, meine Frau, wir sind eng noch immer zusammen, ich lasse doch meine Frau nicht los.
Nee, ich
drückt dieser Eindruck?
Das ist auch völlig im Sinn meiner Frau. Ich weiß mich mit ihr verbunden. Sie wollte ja gar nicht losgelassen werden. Sie wollte ja zusammenbleiben, egal in welchem Aggregatzustand. Also erstens erfülle ich ihr einen Wunsch und zweitens ist mir nicht danach, sie loszulassen. Was soll ich mich zu was zwingen, was mir gar nicht adäquat ist? Und skeptisch bin ich natürlich grundsätzlich gegen gewisse psychologische Normen, wie zum Beispiel, man muss loslassen. Nein, man muss gar nichts. Man sollte das tun, wonach einem ist und was man mit sich vereinbaren kann. Und das ist nicht für zwei Menschen dasselbe. Nicht, dass ich grundsätzlich gegen Loslassen bin. Mhm. In bestimmten Lebenssituationen ist Loslassen am Platz, aber nicht in jeder Lebenssituation. Mhm. Das ist Lebenskunst, spüren zu lernen, was ist wann am Platz. Nicht Normen zu folgen. Normen sind niemals hundertprozentig treffsicher. Weil sie machen ja den Schnitt über die verschiedensten Lebenssituationen und das hat keinen Sinn. Mhm.
Aber wie gehen Sie damit um? Und das haben Sie gerade selber gesagt, dass mir fehlen jetzt wahrscheinlich die richtigen Worte, aber diese Begegnungen mit Ihrer Frau, diese intensiven Erfahrungen wie in der Nacht, als Sie wussten, diese Grabstätte soll es werden, dass das weniger wird. Wie gehen Sie damit um, wo Sie sich ja versprochen haben, immer verbunden zu sein? Und jetzt wird das doch ein bisschen weniger.
Es gibt schon auch die Gnade des Vergessens. Ich habe weitgehend vergessen, zum Beispiel, wie schlimm das am Anfang war. Also wenn ich mir das bildlich wieder wachrufe, dann ist das wieder da, aber auch nicht hundertprozentig. Als ich mittendrin in der Situation war, nach ihrem Tod, das war wirklich die totale Verzweiflung. Und da hatte ich auch keinerlei Zuversicht, jemals da wieder rauszukommen. Sicher war, ich stehe das durch, schon um meiner Kinder willen. Ich stehe das durch, aber es wird sich nie mehr ändern. Du wirst für den Rest des Lebens nur noch verzweifelt sein. Das hat sich nicht bewahrheitet, es hat sich als eine Phase erwiesen und insofern kann ich vielleicht anderen Menschen auch diese Zuversicht weitergeben. Es kommt schon eine andere Phase, auch wenn du in der Situation definitiv nicht daran glaubst.
Wie lange hat es bei Ihnen gedauert?
Das bis, weiß ich zum
bis
Beispiel
eine
nicht
nächste
mehr
Phase.
Genau. Mhm. Aber 6 bis 8 Wochen, glaube ich. Eine Phase, die sich auch ausgezeichnet hat dadurch, dass ich nicht mehr schreiben konnte. Und das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Schreiben ist mein Lebenselixier, seit ich schreiben kann. Also seit 6 Jahren, als ich 6 Jahre alt war, habe ich geschrieben, dass ich kann mir ein Leben ohne nicht vorstellen. Aber da war kein Schreiben mehr möglich. Und da gab es auch eine dieser eindrücklichen Erfahrungen. Es ist nicht zu fassen, was geschieht. Also wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, die Kinder und ich, mit allem. Sie war also in einem Kühlraum an einer anderen Ecke hier in Berlin, in Neukölln. Und ich fragte nach 2, 3 Wochen, kann ich meine Frau besuchen? Ja, natürlich. Dann wurde sie in einem hübschen Raum aufgebahrt. Also ich musste nicht in den Kühlraum, sondern in einem hübschen, warmen Raum. Und der Sargdeckel wurde geöffnet, Kerzen brannten. Und ich hatte 1 Stunde Zeit, mit meiner Frau zusammen zu sein. Und es war natürlich eine der eindrücklichsten Stunden, die ich jemals erlebt habe. Furchtbar traurig und unglaublich schön, mit meiner Frau zusammen zu sein. Und als wir den Sargdeckel wieder geschlossen hatten und ich also rausgehe aus der Tür, war klar, ich kann jetzt nicht nach Hause gehen. Gegenüber sehe ich an diesem Platz, es war der Richardplatz in Neukölln, gegenüber ist eine Gaststätte. Da gehe ich rein und finde einen Platz am Fenster mit Blickkontakt zu meiner Frau. Und schlage die Zeit auf, die Wochenzeitung, die Zeit, die ich jede Woche lese. Wie viele Artikel sind in der Wochenzeitung, die Zeit, jede Woche, sagen wir mal ungefähr 50.
Ja, mindestens.
Plus,
ja,
minus.
Würde ich auch sagen, ja.
Ich schlage sie willkürlich auf und mein Blick fällt auf einen Artikel mit der Überschrift Stop Whining, Start Writing.
Wie für Sie geschrieben.
Auf zu heulen, fang an zu schreiben.
Ja.
Wie geht das? Ist das meine Projektion?
Ja, das fragt man sich.
Das
ja.
gehört zu den absolut sonderbaren Geschichten, aber sie sind mir wirklich passiert. Ich habe die Botschaft verstanden. Mhm. Ich hab immer meine Arbeitsklatte dabei. Auch in der Zeit, in der ich gar nicht geschrieben hatte, habe ich meine Arbeitsklatte dabei. Also ich mache meine Arbeitsklatte auf und fange endlich mal wieder ein paar Sätze zu schreiben. Und spüre von meiner Frau, die große Erleichterung kommt über mich. Ja, mein geliebter Mann, so sollst du das machen.
Mach endlich wieder.
Ja. Der Philosoph Wilhelm Schmid kommt ja zu dem Schluss, dass Trost eine existenzielle Notwendigkeit ist. Was hat Sie in der tiefsten Phase des Traurigseins getröstet und was tröstet Sie auch heute noch?
Erstmal habe ich erfahren, was mich tröstet, dann kam das Nachdenken, was geschieht hier eigentlich überhaupt, das ist halt so, ein Philosoph erlebt auch Phänomene, aber hinterher muss er sich fragen, wie kommt es jetzt zu dem Phänomen?
Und hinterfragen, ja.
Also erstmal war wichtig die phänomenale Erfahrung, auch mir sagten Menschen, ruf an, wenn du Hilfe brauchst, ich kann also allen sagen, das müsst ihr nicht sagen, das ist vollkommen sinnlos. Niemand wird anrufen. Und zwar aus dem einen Grund, er oder sie hat gar keine Kraft anzurufen. Mhm. Und vor allem nicht die Kraft zu ertragen, wenn ich anrufe, auf der anderen Seite zu hören, tut mir leid, momentan passt's also jetzt doch nicht. Mhm. Bin ich ja noch alleiner als zuvor. in der Situation. Nee, was wunderbar hilft, ist die Nachbarin, die anruft und sagt, mach mal deine Haustür auf, da steht eine warme Suppe vor deiner Tür.
Ja.
Warme Suppe. Weil eigentlich konnte ich gar nichts essen, aber es war theoretisch klar, ich sollte aber schon was essen. Warme Suppe geht immer. Das ist auch Flüssigkeit, das ist ganz wichtig. Auf Essen kann man im Grunde endlos verzichten, aber auf Flüssigkeit halt nicht.
Ja.
Und vor allem warm und die warme Zuwendung, die ja damit verbunden ist, ist ganz wunderbar. Also erstmal solche Erfahrungen und dann das Nachdenken, warum bin ich eigentlich trostbedürftig? Denn das war in hohem Maße. Trostbedürftig bin ich, weil ich keine Kraft habe. Was erhoffe ich mir von Trost? Dass ich zu Kräften komme. Also müsste mich alles trösten, was mir hilft, zu Kräften zu kommen. Was ist eine warme Suppe? Die hilft mir, zu Kräften zu kommen.
Mhm.
Und umarmungsbedürftig. Meine Frau und ich, wir hatten zwar kein symbiotisches Verhältnis, aber ein sehr nahes. Mhm. Also Umarmung war jeden Tag, auch viele Male jeden Tag, Umarmung. Mhm. Jetzt hatte ich keine mehr. Außer eben von dem Freundin, jenem Freund, wenigstens eine kleine Umarmung. Wow, wie gut tut das. Also, Trost spendet alles, was mir Kraft gibt. Und was mir Kraft gibt, führt auch wieder zu Sinn in meinem Leben. Denn erstmal erscheint alles vollständig sinnlos. Eine solche Sinnlosigkeit habe ich nie im Leben erlebt wie nach dem Tod meiner Frau. Aber der Sinn kommt zurück mit der Kraft, der Energie, und die kommt zurück teilweise mit ganz simplen sinnlichen Erfahrungen. Eine wichtige sinnliche Erfahrung ist zum Beispiel Bewegung.
Mhm.
Also es hilft ungemein, sich in Bewegung zu setzen, zu gehen, kilometerweit zu gehen. Der Körper, wenn er in Bewegung ist, das ist eine sinnliche Erfahrung, der Wind bläst, Vögel zwitschern, man sieht Blumen. Und diese Sinnlichkeit ist das, was ganz nahe liegt und was als erstes tröstet. Musik hören tröstet, auch wenn es traurige Musik ist. Was anderes ist in der Situation eh nicht sinnvoll. All das tröstet.
Sie haben sich ja in Ihrem Denkerleben sehr viel mit dem Thema Sinn auseinandergesetzt. 4 Jahre Abstand jetzt zum Tod Ihrer Frau. Macht der irgendeinen Sinn?
Der Tod meiner Frau macht natürlich nicht den geringsten Sinn. Aber trotzdem tröstet es mich, das Nachdenken über Tod, das wir gemeinsam hatten. Was wäre denn, wenn? Das war so eine beliebte Frage. Was wäre denn, wenn? Wenn es gar keinen Tod gäbe.
Mhm.
Das Leben dauert also jetzt 500 Jahre, könnte ich mir für mich noch ziemlich gut vorstellen. Aber jetzt dauert es auch noch 1000 und 10.000 Jahre. Da wird es dann definitiv schwierig.
Ja.
Also Stoff für Bücher für 500 Jahre hätte ich, glaube ich, schon. Aber für 10.000 Jahre, da fällt mir nichts mehr ein. Und vor allem sollte man ja bedenken, die anderen gehen auch nicht.
Oh ja.
Wird es nicht langsam ein bisschen langweilig? Es dürfen aber auch keine neuen nachkommen, denn wir sind ja jetzt schon
richtig
an einer gewissen Grenze und noch mehr Milliarden, 50 Milliarden auf der Erde. Also die Probleme würden vermutlich kein Ende nehmen, zumal wer kann sich die Unsterblichkeit leisten? Die kommt ja nicht von selber, die müsste mit irgendwelchen Mitteln, an denen geforscht wird, mit irgendwelchen Mitteln müsste sie forciert werden. Wer kann sich diese Mittel leisten?
Mhm.
Elon Musk forever?
Yes.
Donald Trump forever?
Ja.
Das ist nicht euer Ernst.
Ein Albtraum.
Umgekehrt, wenn wir gucken, was ist wertvoll im Leben, also jetzt mal rein im materiellen Leben, sind Kieselsteine wertvoll? Würde niemand sagen. Warum gibt sie uferlos?
Oh, Mass.
Ist Gold wertvoll? Oh ja, warum? Das gibt es nicht uferlos.
Richtig.
Aha, alles was knapp ist, ist wertvoll. Und das könnte ja mit den Lebensjahren genauso sein.
Mhm.
Das Leben ist wertvoll, weil es knapp ist, weil es eine Grenze hat. Dann würde aber daraus resultieren, dann machen wir die Jahre doch auch zu Gold,
mhm,
die sie eigentlich auch sind. dann machen wir das Zusammensein zu Gold. Und Gott sei Dank, weil wir philosophisch gesinnt waren, haben meine Frau und ich das sehr beherzigt. Vor allem sie hat dafür Sorge getragen, dass wir viele, viele goldene Momente erleben.
Und das ist ja im Rückblickend unglaublich tröstend.
Wahnsinnig tröstend, wahnsinnig tröstend. Wie kann ich dankbar sein? Erstmal habe ich gehadert, natürlich. Alle hadern. Vor allem mit einem Tod, der nicht hundertprozentig nötig war und vor allem zur Unzeit. Mit 59 Jahren zu sterben, ist keine Zeit. Das Hadern damit, was wir alles versäumt haben, was ich vielleicht auch versäumt habe, wo ich mehr hätte drängen müssen. Es war, wie gesagt, Speiseröhre. Und ich war zu gegebener Zeit, irgendwann lange vor ihrer Diagnose, war ich mal aufmerksam geworden, vielleicht durch einen Presseartikel, dass das ein Problem sein könnte, Sodbrennen zu haben, hatte ich. Ich habe eine Untersuchung gemacht und war darauf gefasst, dass jetzt was ganz Schlimmes zum Vorschein kommt. Was in dem Fall nicht der Fall war, ich komme nach Hause und sage zu ihr, du hast das stärker als ich, bitte geh auch zu dieser Untersuchung. Ja. Und sie sagte ja, ja und machte, da sie Arzt nicht liebte, nie gerne zum Arzt ging, hat es nicht gemacht. Und ich hatte einen Moment aber die Idee, ich rufe einfach beim Arzt an und melde sie an.
Ja.
Da würde sie zwar motzen, aber letzten Endes würde ich mit ihr mit dem Taxi dahin fahren. Und weil immer so viel los ist hier, ist mir das wieder aus dem Sinn gekommen. Damit habe ich zum Beispiel sehr stark gehadert. Mensch, Kerl, warum hast du das nicht? Denn das wären wahrscheinlich die entscheidenden Jahre früher gewesen, wo eine Operation noch heilend gewesen sein könnte, kurativ statt palliativ.
Herr Schmidt, gibt es in der Philosophie etwas, damit Trauernde sich weniger allein fühlen?
Das hat antike Philosophie schon rauf und runter beschäftigt und wozu Stoiker, Epikureer, Platoniker und so weiter gekommen sind, das war, das Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende, sondern wir sind Wesen, die in einem Kosmos leben. Damals gab es ja noch keine Raumfahrt und auch noch nicht wirkliche Weltraumforschung, aber sehr viel Nachdenken über Kosmos, schon seit Heraklit, ganz früher Philosoph, und zu der Auffassung gekommen sind, die Erde ist nur ein Himmelskörper im Kosmos. Es gibt etwas Wesentliches in diesem Kosmos. Der Energiegedanke lag damals den Philosophen schon nahe, obwohl sie sprachen vielleicht von Äther oder solchen Dingen. Der Impuls war richtig. Die naturwissenschaftliche Seite, die ließ noch lange auf sich warten. Also das Bewusstsein, du bist eigentlich eingebettet in etwas viel, viel Größeres. Du kannst das auch göttlich nennen, du kannst das aber auch lassen und das einfach kosmologisch sehen. Das erlebe ich selbst auch als sehr tröstend. Ich habe Einsamkeitsgefühle, denn die leibliche Präsenz meiner Frau ist nicht zu ersetzen. Aber wenn ich mich dann wieder von dieser leiblichen Seite wegbewege auf die philosophische Seite, dann ist das sehr, sehr tröstend. Und dann ist auch meine Gewissheit wieder da, wir werden uns wieder begegnen, eben in anderem Aggregatzustand.
Ja, Schmidt, wenn Sie Ihrer Frau heute eine einzige Frage stellen könnten, und zwar nicht über den Tod, natürlich wäre das auch sehr spannend, weil niemand ist bislang zurückgekommen und wir wissen nicht, was uns da erwartet, sondern über das Leben, das Sie miteinander geteilt haben. Welche Frage wäre das und warum?
Was für dich schön? Die Antwort, die ich höre, ist, es gab schon auch Schwierigkeiten. Meine Frau war sehr nüchtern. Aber in der Summe danke ich dir. Es war wirklich, das hat sie mir sogar schriftlich mal aufgeschrieben. Danke, dass du mich durch das Leben getragen hast.
Ja, großartig. Auch das etwas sehr Tröstendes, oder?
Absolut.
Ja. Und nichts, womit man hadern müsste.
Nee, das ist, das erfüllt mich zutiefst und tröstet mich insofern auch, weil ich bin nicht immer ein einfacher Mensch gewesen und sie war in der Lage, das hinzunehmen und das Ruder wieder auf die andere Seite zu drehen.
Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank für dieses offene, ehrliche Gespräch, das man von einem wie Ihnen auch nicht anders erwartet. Sie, der so unglaublich viele Lebensthemen durchdacht hat, ist jetzt quasi auch noch, ich nenne das mal so, bereichert worden dadurch, dass Sie erstmals den Tod so nahe gefühlt haben, obwohl es nicht Ihr eigener war. Und sich darüber letztendlich für uns alle Gedanken gemacht haben und das in einem, kann ich nur so sagen, wunderbaren Buch auch niedergeschrieben haben. Und Trost ist eines ihrer wichtigen Themen. Und ich kann nur sagen, ich fand auch unser Gespräch heute sehr trostreich und sehr wertvoll für Menschen, die auch gerade in einer tiefen Trauerphase stecken. Und Sie haben keinen Hehl daraus gemacht, wie tief Sie auch das Traurigsein erfasst hatte, aber Sie sitzen heute hier vor uns als ein Mensch, der trotz dieses schweren Verlustes aber nach wie vor Lebensfreude ausstrahlt. Und ich glaube, das ist die größte Ermunterung für all jene, die sich das im Augenblick gar nicht mehr vorstellen können. Und auch dafür vielen Dank.
Gerne, meine Frau wollte, dass ich das so mache.
Ja, und es ist gut, dass Sie noch immer gehorchen.
Und sie guckt uns auch in diesem Moment an.
Ja, sie hat die ganze Zeit im
Genau.
Übrigen, das muss man ja sagen, sie hatten die Kerze erwähnt und dahinter auch das Bild ihrer Frau. Und sie hat aber nicht kritisch uns zugehört, sondern mit einem strahlenden Lächeln. Und
So
das war
war sie, ja.
ebenfalls
Das
sehr
glaube ich auch.
motivierend, ja.
Ja.
So war sie.
Ganz
Danke.
herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein, wenn Sie diese Folge genauso berührt hat. Teilen Sie sie gern. In der nächsten Woche sprechen wir mit Anna Funk, eine Frau mit vielen Facetten. Sie ist Journalistin, Fernsehmoderatorin und Bestseller-Autorin.
Der Tod ihrer Mutter im Jahr 2015 war für Anna ein einschneidendes Erlebnis, das sie dazu brachte, sich schriftstellerisch mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen. In ihrem Buch Mama ist tot und jetzt verarbeitet sie diesen Verlust auf ehrliche und humorvolle Weise.
Ja, und abschließend möchten wir natürlich auch auf unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt aufmerksam machen und Ihnen ans Herz legen. Näheres dazu finden Sie in den Shownotes und natürlich auch weitere Informationen zu den Büchern von Wilhelm Schmid. Folgen Sie Sterben und Trauern gerne auch auf Instagram und lassen Sie uns wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Tschüss.